Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Watchlist, der sogenannte Serienpodcast, weil es hier nämlich auch um Serien geht. Und zwar Serien, die wir gucken, und wir, das sind in diesem Falle heute mal ausnahmsweise ich, Moderatorin Mona, und Marcel Mann. Hallöchen.
Hallo, ich bin gar nicht Marcel Mann, ich bin eine ganz andere Person. Überraschung.
Welche denn?
Ich Marcel Schmann. Und gemeinsam sind
und wie
wir
ihr schon.
Schmasselflix
und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel, Entschuldigung, ich musste kurz, war meine Vertretung. Dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von allen Produkten, die wir jemals in den Warenkorb gelegt, aber dann doch online nicht gekauft haben. Mögen Sie in Frieden ruhen.
Wirklich, die Armen. Es tut mir bei jedem Einzelnen tief im Herzen weh, aber es ist dann doch einfach zu teuer. Wie ihr schon gehört habt, an diesem lustigen, also wirklich gar lustigen Intro ist Marcel Mann nicht nur
Hashtag Comedypreis 2021.
Ja, wirklich, mit Publikum. Sondern auch Comedian. Und er ist sozusagen die Serien-Koryphäe in diesem Podcast, weil er ganz viel Serien guckt und natürlich die ein oder andere auch synchronisiert. Ich glaube, du hast uns sogar versprochen, dass du diese Woche schon über was reden kannst. Ist das immer noch so?
Jetzt habe ich vergessen, was ich versprochen habe.
Das ist
nicht so schlau.
Irgendwas sprichst du mit und du durftest es letzte Woche noch nicht verraten und wir wissen nicht, ob wir es heute verraten schon können. Na, ich glaube, es ging um Netflix,
ja,
kann das sein?
Das kann gut sein. Und jetzt habe ich aber vergessen, was ich... Also anscheinend darf ich... Mein Unterbewusstsein hat mir suggeriert,
ja.
Nein, darfst du nicht.
Nein.
Ja, aber ich... doch, ich kann verraten. Zoe's Extraordinary Playlist hat eine zweite Staffel bekommen. Sie ist in Adlers Hof im Studio eingetroffen und wir werden ab Januar synchronisieren. Und darüber haben wir ja schon mal gesprochen.
Schön.
Ich bin wieder dabei. Ja. Ich wurde auch schon informiert über die ersten Songs, die meine Rolle da singt. Das ist ja immer
sehr
Musical. Und ja. Und ansonsten fange ich auch morgen eine neue Anime-Serie an. Da habe ich aber den Namen vergessen.
Schön. Ja, das nützt auch keinem. Da nützt auch keinem der Name, nee. Was. Das ist ja alles gleich.
Das geht um Japaner oder so.
Ja. Richtig, aber die Synchronstudios bleiben in diesem zweiten Lockdown offen und du kannst dieses Mal synchronisieren. Das war ja beim ersten Mal auch ein bisschen anders.
Ja, dieses,
ne?
Mal muss nichts mehr umgebaut werden, dieses Mal ist schon alles umgebaut. Und deswegen können wir weiterarbeiten. Ist ja nicht so, als ob mich ansonsten dieses ganze Gelocke und Gedaune tangiert hätte. Nein. Ich habe nichts bemerkt. Und warte auch noch täglich auf die Anzeige wegen Subventionsbetrugs, weil ich im Frühjahr mal gesagt habe, ich habe, glaube ich, dieses Jahr viel Geld verloren, darf nicht auftreten, ich beantrage mal was. Aber ich habe von dem einen oder anderen Kollegen im anderen Bundesland gehört, naja, jetzt wird man halt dann vorbestraft, weil die gesagt haben, nein, sie sind nicht gestorben direkt in der ersten Woche an Verhungerung und Verarmung. Ja. Wir zeigen sie jetzt an.
Oh Gott.
Und ich denke, danke für nix.
Ist doch Wahnsinn, oder? Jetzt hast du also einen Eintrag in deinem Führungszeugnis, Marcel.
Ich warte voller Vorfreude auf Street Credibility, die wahrscheinlich...
Du kleiner Rowdy!
Ja, ich bin Rowdy, die, und hoffentlich an einem Freitagnachmittag per Amtspost, wie auch das Finanzamt erscheint, wirklich erscheint, es erscheint, es ist ja keine öffentliche Kundgebung, es eintrifft in meinen Postkasten, wenn ich es einmal
richtig
sage.
Genau, Podcast.
Egal, zurück zu uns, Mona. Gute Laune.
Zurück zu uns und die gute Laune. Wobei heute, die Serie verspricht jetzt auch nicht die beste Laune,
doch,
oder?
Ha, Mensch, was haben wir gelacht?
Der Titel?
Ja. Was haben wir gelacht? Das ist eine richtige, da sind Karlauer bei, der Schenkelklopfer. Weil die Serie, über die wir heute sprechen, heißt Das Geheimnis des Totenwalds. Ja, Das Geheimnis des Totenwalds aus... dem ARD, dem ersten deutschen Fernsehen. Ja, die habe ich da gesehen, weil ich informiert wurde von der Presse, dass man das gucken soll. Dachte ich, komm, eine Folge gucke ich mir an. Und dann habe ich alle 6 Folgen geguckt und habe es nicht bereut.
Geil.
Und da freue ich mich doch mal ich wollte schon hauseigene, als hätte ich was damit zu tun, eine deutsche Serie, also eine Serie, bei der man im Zweifel die Leute auch kennen könnte. Außer die Ermordeten.
Ach, toll.
So, Also, ja. Das Geheimnis des Totenwaldes, es geht um 28 Jahre Ungewissheit. Und jetzt wird es ein bisschen, also jetzt habe ich dank Wikipedia eine logische Zusammenfassung der Ereignisse. Ich nenne meine Quellen. Im Sommer 1989 verschwindet Barbara Neder, die Schwester des hochrangigen Polizisten Thomas Bethke, spurlos aus ihrem Haus nahe der Stadt Wesenburg in Niedersachsen. Kurz zuvor sind in einem nahegelegenen großen Waldgebiet zwei Paare grausam ermordet worden. Und schnell gerät der Künstler Hans Lingner in Verdacht. Er wohnt am Rande des Waldes und ist ein Waffennarr. Ich finde, das so könnten Märchen anfangen.
Ja,
einen Zusammenhang zwischen den Mordfällen im Totenwald und dem Verschwinden von Barbara Neder sehen die Ermittler zunächst nicht. Und jetzt wird's tricky, jetzt deutsche, wie heißt denn das, Bürokratie. Die niedersächsische Polizei verdächtigt stattdessen bald den Ehemann Robert Neder, der sich gerade von seiner Ehefrau scheiden lassen wollte. Auch die Tochter Theresa leidet stark unter dem Verschwinden der Mutter und den Verdächtigungen gegen den Vater. Deswegen hält auch sie bald den eigenen Vater für den Mörder. Derweil steht der Bruder der Vermissten, der Chef des Hamburger Landeskriminalamtes, Thomas Bethke, vor der schwierigen Aufgabe seines Lebens, vor der schwierigsten. Das ist alles immer plusquamperfekt durch drei. Er will seine Schwester finden, darf aber als Hamburger Polizist nicht in Niedersachsen ermitteln. Und Unterstützung erfährt er von seinen Kollegen Anne Bach und Frank Behringer. Und selbst nach der Pensionierung recherchiert Thomas Bethke mit diesem Team intensiv weiter und gerät damit auf die Spur eines mutmaßlichen Serienmörders.
Nach Pensionierung bedeutet dann also, dass dieser Zeitstrahl ganz schön lange ist.
Ja, da komme ich.
Oder ist der kurz?
Nein, ich habe auch einen Moment gebraucht, weil ich dachte, warum hat die Frau eine neue Frisur und warum hat er plötzlich so Hamsterbacken? Ja, die Maske hat mich informiert, aber kein Zahlenstrahl. Ich bin immer noch ein bisschen entzürnt, dass es wirklich, finde ich, habe ich auch gemerkt, ich bin gar nicht so schlau, wie die Leute vermuten. Ich habe 10 Minuten zu lange gebraucht, zu merken, dass wir schon weitere Jahre ins Land haben ziehen lassen.
Ja, das verstehe ich total. Da bin ich jetzt im ersten Moment auch nicht mitgekommen. Aber vielleicht gucken wir ja jetzt mal in den Trailer und immer noch gucken wir nicht. Siehst du, ich krieg's auch immer noch nicht hin. Wir hören in den Trailer. Ist ja gut, Leute. Ich hab's verstanden. Und dann schauen wir jetzt mal in den Trailer und vielleicht wird's uns da klarer.
Mach's ab schnell, es wird nicht besser. Mach's ab!
Was können Sie mir über das Verschwinden meiner Schwester sagen?
Eh nicht. Oder viel. Es liegt an Ihnen. Dann warten Sie nicht so lang. Die Uhr tickt.
Sind Sie eine Verbindung zwischen den Doppelmorden und dem Verschwinden meiner Schwester?
Da gibt's keinen.
Na Glück bist du Polizeichef. Du wirst dich schon finden.
In der Stadt macht das Gerücht vom Serienmörder seine Runde.
Was haben Sie denn da gesucht?
Nicht was. Wen?
Barbara ist nicht tot. Sie lebt.
Dieser Mann hat eine Vorgeschichte.
Er spielt mit mir.
Der Einzige, den die jetzt noch auf ihrer Liste haben, ist ihr Schwager.
Glaubst du mir? Welche Schlamm willst du auffüllen?
Habt ihr Angst, was wir drunter finden?
Ich brauche Sie hier. Sehen Sie das, was andere nicht sehen. Finden Sie das Verborgene.
Ich will in sein Haus. Wieso habt ihr denn nicht weiter ermittelt damals?
Pass auf dich auf. In den Akten fehlen dauernd Seiten.
Denken Sie an die Menschen, die jemanden geliebt haben.
Kennen wir uns?
Verpisst euch!
Wenn du wieder anfängst, geht alles von vorne los.
Solange ich sie nicht gefunden habe, ist sie nicht tot.
Sie haben was im Garten gefunden. Sag mir, was da drin ist.
Glasklar wird es mir doch jetzt, wie diese Zeitebenen aufgebaut sind.
Ja,
das ist doch klar.
Man hört es doch. Man hört doch direkt das zweite
Gebiss.
Kein
Problem.
So, jetzt kommt der Clou. Kinder, haltet euch fest.
Okay.
Die Serie erzählt frei nach wahren Ereignissen die Geschichte eines Kriminalfalls, der nahezu 30 Jahre lang ungelöst blieb. Von der wirklich...
Okay.
Wie heißt das? Zunehmend verzweifelten Suche eines Bruders nach seiner Schwester und vor allem vom Leid der Angehörigen. Die Handlung ist dabei einerseits in Hamburg, andererseits in der fiktiven Stadt Wesenburg angesiedelt.
Mhm.
Und jetzt kommt's. Mhm. Das sind ja dann echte Leute, die da porträtiert werden.
Ja.
Und der pensionierte Hamburger Polizeichef, der im Film Thomas Bethke heißt und im richtigen Leben Wolfgang Silaff, führte das Landeskriminalamt Hamburg an und war bis 2003 stellvertretender Polizeipräsident. Also schon so ein hohes Tier.
Okay.
Ein erfolgreicher Beamter, ja, also vertraut mit Polizeiarbeit und wirklich auch kein Newbie, sondern der wusste, wie eigentlich das Ganze läuft. Und bei der Untersuchung und der offiziellen Fahndung nach seiner Schwester durfte er allerdings nicht mitmachen, da er ja im falschen Bundesland verbeamtet ist. Finde ich echt, das finde ich fast affig, weil Hamburg und es ist einfach, wenn man helfen kann, kann man doch
das
helfen.
Das muss schlimm sein.
Zuständig ist nämlich die Kripo Lüneburg, Niedersachsen. Doch, und das fand ich das Spannendste am Ganzen, deren Interesse hielt sich in Grenzen. Sehr in Grenzen, daran wirklich zu ermitteln. Dabei lag der Verdacht auf der Hand. Und das ist jetzt, das ist jetzt auch ein guter Kniff für eine Serie, weil es ist kein wirkliches Katz-und-Maus-Spiel. Wir haben eigentlich ab der zweiten Folge das Gefühl zu wissen, wer der Täter ist. Und wir sehen dabei zu, wie die Ermittlungen einfach nicht aufgenommen werden können und der Täter fast schon mit so einer Dreistigkeit weiterlebt. Und sozusagen in der Nachbarschaft und so. Und der Täter, daran besteht wirklich kein Zweifel mehr, war Kurt Werner W. Er könnte sogar deutlich mehr Menschen umgebracht haben, aber er stand nie vor Gericht und kann auch nichts mehr erzählen, denn er erhängte sich 1993 in U-Haft. Und selbst dann wurde nicht wirklich weiter ermittelt. Aber ein Unschuldiger erhängt sich nicht in U-Haft. Also jedenfalls nicht am zweiten Tag oder am dritten. Das ging relativ schnell.
Oh nein.
Und jetzt,
das hasse ich, wenn die dann zu feige sind, sich nicht dann noch zu stellen, sondern dann sich erhängen und schön raus sind. Das hasse ich. Da kriege ich echt die
Und dann sieht man, wie der Pensionär auf eigene Faust ein Vierteljahrhundert danach auf die sterblichen Überreste seiner Schwester stößt, weil sie wird gefunden.
Oh Gott.
Also am Ende wird die Leiche gefunden.
Oh Gott.
Durch einen Zufall würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat es fast schon nicht mehr kommen sehen. Und wir sehen, wir sehen am Anfang, das ist ganz wie atmosphärisch, die Kamera fliegt über die Baumwipfel eines Waldes und die Namen sind halt verändert in der Verfilmung. Die Görde heißt in unserer, das ist der eigentliche Ort, und der wird zum Iseforst. Mhm. Also die Görde ist anscheinend auch ein Waldgebiet oder ein, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Lüneburg zu Wesenburg. Ja. Also es geht um die Stadt und Region Lüneburg, in der sich keine Sau anscheinend, jedenfalls nicht der Staatsanwalt, für diesen Mord interessiert hat. Der kommt nicht gut weg. Ja. Kommt der
für
nicht gut weg.
Für sowas Nichtiges wie Mord interessiert man sich da nicht.
Also das ist das Geilste zu sehen, wie im Nachhinein ein hochrangiger Beamter, nämlich ein Staatsanwalt, so richtig vorgeführt wird, weil der einfach über Jahrzehnte keinen Bock hatte zu ermitteln. Und jetzt haben die Filmemacher sich gedacht, oh, aus dir machen wir mal so ein richtiges Arschloch. Es ist ganz toll. Und ich sag's mal so. Der Film lebt davon, dass man denkt, es kann doch nicht wahr sein. Der Film, die Serie.
Okay.
Es kann doch nicht wahr sein. Ja. Es gibt auch die hilfreiche Kollegin Anna Bach, die wird gespielt von Caroline Schuch, die kennt man auch. Und die ist so ein bisschen auch Dreh- und Angelpunkt neben dem in Rente geratenen, pensionierten Hauptkommissar.
Ja.
Der leibhaftige LKA-Leiter Silaff verwandelt sich ja sozusagen in den LKA-Leiter Bethke. Und der wird von Matthias Brandt verkörpert. Und das ist so krass, weil Matthias Brandt muss ja 30 Jahre abdecken. Der muss ja den Alterungsprozess komplett realistisch spielen, dank einer Hammermaske. Ja. Und die Leistung ist auch Hammer. Am Anfang ist er nämlich Ende 40 und am Schluss Mitte 70. Und das sieht aus.
Krass.
Der sieht einfach aus, als ob der halt alt geworden ist. Das ist Hammer.
Krass.
Das dachte ich wirklich, das hätte Switch nicht besser hingekriegt.
Geil.
Und der musste dafür jeden Tag stundenlang in die Maske. Und das sieht man dann halt am Ende
safe.
Auch.
Ja,
weil
ja,
es
ja.
sieht nichts aus wie drangepappt, sondern er bewegt sein Gesicht und man denkt sich, er ist einfach alt geworden. richtig krass alt geworden. Die Stimme ist auch anders. Der spielt, also wenn er dafür nicht einen Preis kriegt, weiß ich auch nicht. Das war so geil gemacht.
Geil.
Und es ist halt, mich regt der Fall, also mich regt das Ganze dann so auf im Sinne von, boah, das kann nicht wahr sein. Du siehst den Leuten zu, wie ihnen die Möglichkeiten weggenommen werden. Es ist die Chronik eines wirklich riesigen Behördenversagens. Und
krass.
Ja, es ist auch geil, wenn man hat immer zwischendurch so Ermittlungserfolge und denkt, aber jetzt muss die Staatsanwaltschaft doch sehen, dass da was sein kann. Mhm. Weil zum Beispiel unfassbar ist, dass die Ermittler Haus und Grundstück des W-Punkt in das Geheimnis des Toten Waldes, also da wird der Jürgen Becker genannt, am Waldrand damals nicht genauer durchwühlt haben, Spuren ignoriert haben und Asservate, also Gegenstände, die konfisziert wurden und dann nummeriert und wie auch wie, vernichten ließen. Die Staatsanwaltschaft hat Dinge vernichten lassen, obwohl bei einer Durchsuchung 93 vor der Flucht und dem Suizid, der ist erstens geflohen mit dem Auto und dann hat er sich unhaft umgebracht, des Verdächtigen bereits, jetzt kommt's, auf dessen Grundstück wurde bereits ein vergrabener Sportwagen mit Leichengeruch und ein verstecktes Zimmer mit Waffen, Gewaltpornos, Kanülen und Hakenkreuzen gefunden. Mm-mm. Und sein Vorstrafenregister war auch ziemlich lang zu dem Zeitpunkt. Und eine bei ihm sichergestellte Handfessel, also ich glaube im Film war es eine Handschelle, in der Serie war es eine Handschelle, mit Blutspuren von der Schwester, also dem Mordopfer, lag 27 Jahre lang bei der Medizinischen Hochschule Hannover, ehe sie 2016 festgestellt wurde, dass es sich um Barbaras Blut handelt.
Nein.
Die lag da nur, weil die nicht vernichtet wurde, da sie sozusagen falsch einsortiert wurde.
Ich kann
die hätte
nicht mehr.
Man sonst
ich
auch vernichtet.
Das ist ja
aber weil einer nicht richtig aufgepasst hat oder warum auch immer, wurde die irgendwie anders einsortiert. Aber man hat sie dann irgendwann gefunden und gesagt, hä? Ist das nicht zufällig das, was ihr sucht?
Ach du Kacke.
Und du denkst zwischendurch, das ist ich wirklich passiert. Also die Fakten sind wirklich passiert.
Eben,
die Gespräche, wie bei The Crown. Wenn zwei Leute sich unterhalten und keiner ist dabei, kannst du ja nur ungefähr, was es geht um Stimmung. Und also, aber es ist der Knaller.
Ja. Ich kann nicht
Ich dachte, Lüneburg muss sich das Tourismusbüro muss gerade sicher rödeln, damit die Leute da nicht... Also es ist so peinlich. Es ist so peinlich, dass...
Es ist schlimm.
Und im Mittelpunkt, das ist halt die große Leistung, steht jetzt nicht dieser Serienkiller. Es geht nicht darum, den zu glorifizieren oder so. Der ist auch, sozusagen ist es relativ schnell klar, der muss es gewesen sein. Und es ist auch nicht so, dass man Katz-und-Maus-Spiel hat, sondern eher so Verzweiflung. Mhm. Und man denkt jeden Moment, jetzt müssen doch alle sehen, da ist was und man darf weitersuchen, man darf aufs Grundstück. Und die haben sogar überlegt, das Haus zu kaufen irgendwann, damit sie sozusagen umgraben können, abreißen. Oft ist es ja so, wenn du nicht die Baupläne hast, kannst du nicht unbedingt jede Nische einsehen in einem Haus. Und dann gibt es einen doppelten Boden. Es geht halt diesen Film vor allem um die Opfer. Das sind halt alle, die 28 Jahre lang keine Gewissheit über ihre Tochter, Schwester, Mutter und Ex-Frau hatten. Und Barbaras Ex-Mann, also Silav alias Bethges Schwager, wurde ja selber verdächtigt vom Staatsanwalt, aber nicht der eigentliche Verdächtige wurde verdächtigt. Und das muss schlimm sein.
Wahnsinn.
Und die Leute sind echt teilweise verzweifelt. Es ist aber, finde ich, kein Drama.
Ja.
Es ist schon ein Krimi, ein Thriller. Es ist super spannend.
Mhm.
Und ich denke immer, es kann doch nicht sein.
Jetzt
und
kommen
wie viele Fälle gibt es denn noch, von denen wir nichts wissen?
Ich glaube, ich glaube das nämlich auch. Das ist immer so. Also erstens finde ich immer am allerkrassesten, was, wenn man das dann in den Nachrichten sieht und so weiter, dass immer Menschen einfach verschwinden können. Oder oft sind es ja dann Kinder, dass das einfach verschwindet und dass man nicht bei allem, was wir können, weißt du, diese Machtlosigkeit und dieser Kontrollverlust, dass wir nicht wissen, wo sind die denn auf, irgendwo müssen sie ja sein, weißt du? Das finde ich immer so krass, was mich am meisten, dass man einfach so verschwinden kann und nie wieder auftaucht. Das finde ich ganz krass. Und dann, wenn man sowas liest, natürlich, also das macht mich wahnsinnig. Ich habe wirklich Gänsehaut. Und dann sei mal da ein Angehöriger und irgendwann denkst du ja, du bist irre, weil du denkst ja, du forschst wahrscheinlich weiter und klar hast ja auch ein Interesse daran und kennst vielleicht schon ein paar mehr Sachen oder keine Ahnung, machst dir deine eigenen Geschichten und Zusammenhänge und so. Und die Polizei macht einfach nichts. Diese Machtlosigkeit, diese Ohnmacht, die die spüren müssen, da wirst du ja wahnsinnig irgendwo und alle denken, aber du bist wirklich wahnsinnig, weil die denken, es ist Frau Biemann jetzt, also ne, jetzt machen sie mal nicht so, wir haben doch den Mörder, ist doch ganz klar. Und du denkst so, nein, 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 hört mich denn keiner, weißt du so. Das finde ich wahnsinnig, das muss ganz schlimm sein. Und dann hast du wahrscheinlich nach 28 Jahren irgendwann deinen Frieden geschlossen oder wie auch immer oder versuchst damit zu leben. Und dann kommt nochmal die Keule und die sagt so, nee, du hattest übrigens doch die letzten 28 Jahre, hattest du recht? Keiner hat dir geglaubt, sorry. Weißt du? Das muss doch wahnsinnig sein.
Vor allem haben wir es ja auch mit keinem sozusagen obsessiven Bruder zu tun, sondern mit jemand, der das ja eigentlich auch beruflich macht. Der kann ja in gewisser Weise schon sehen, da ist was dran und hier wurde...
Ja.
Also der hat auch die Ermittlungsakten dann angefordert irgendwann. Und du siehst, wie der Staatsanwaltschaft zu den ermittelnden oder damals ermittelnden Polizeibeamten sagt, wird er irgendwas finden? Wenn nicht, dann können wir ihn ja graben lassen, bis er aufgibt. Und ich denke, boah, was steckt der da mit drin?
Krass, oder?
Wie krass ist das denn? Und am Ende gibt es halt so einen Moment, wo die an sozusagen... Die Hamburger sagen, scheiß drauf, wir riskieren, wir gehen da jetzt aufs Grundstück und die Lüneburger sind sozusagen nicht ganz informiert und dann kommen die Lüneburger schon angefahren, um das abzubrechen und plötzlich sagt eine von den Ermittlerinnen, Moment, wartet, da ist was. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, oh bitte,
oh Gott,
bitte. Und dann dann kommt plötzlich die Presse und dann wird sozusagen, die wollten gerade das Ganze unterbinden und dann werden die so vorgeführt von den Hamburgern und stehen da wie die Idioten. Dann nicht mehr können. Wenn er sagt, ich habe es ihnen jahrelang gesagt und sie haben versagt.
Ja.
Und es ist so, oh nein.
Ja.
Das ist wirklich eine Hammerproduktion. Das ist wirklich geil gemacht.
Ich krieg da, also wirklich, wenn du dann eben noch mit drin steckst und noch ein bisschen was davon versteht, dann ist es ja noch schlimmer. Und dieses nur auf, also ich meine, klar, einerseits, wenn natürlich Leute wie so Ermittler, Ärzte, keine Ahnung, Fehler machen, hat das ein anderes Ausmaß, als wenn ich in meinem Job den falschen Knopf drücke oder wie auch immer.
Ja,
oder
man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht ein Fehler, sondern das ist ja ein dauerndes Versäumnis von eigentlich den Grundaufgaben. Das ist wie wenn du jeden Tag das Mikrofon nicht anmachst. Das ist so, wo man irgendwann sagt, also jetzt haben wir lang genug nichts gehört, jetzt sollten wir langsam mal wieder zwischen 10 und 15 Uhr Radio machen.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und dann denke ich immer, wie kann sowas passieren, dass das so durchgeht? Und wie du gesagt hast, wie oft passiert das noch? Und keiner bekommt es mit, weil vielleicht nicht so viele Leute hinterher sind oder weil sich nicht so viele Leute auskennen oder weil man weiß, was ich. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Da möchte man nicht drüber nachdenken.
Heute kann man wenigstens was posten im Internet und irgendwie viral gehen. Was hast du denn früher gemacht?
Das,
die Zeitungen haben gesagt, sie sind verrückt. Wir berichten nicht. Das ist,
Und klar.
Ja, das ist Hammer.
Ich finde es Wahnsinn. Und dann nur aufgrund von so natürlich Behördlichkeiten und Kleinkriegen und Egos wahrscheinlich ganz viel, ne? Und da wirst du ja wahnsinnig. Also das finde ich ganz Wahnsinn.
Ja, das ist
spannend.
Genau. Also, oh Gott, ich bin gerade sehr drin. Ich bin ja nicht der mit dem Blutdruck, sondern du eigentlich. Und alles, was wir gerade gehört haben, war gerappt. Ich bin wieder unter die Rapper gegangen.
Es war Double Time, du hast richtig gespittet.
Polizei.
Großartig.
Bra!
Es ist ein bisschen Genau das hat noch gefehlt, danke. Es ist so ein bisschen dieses auch wie die Amanda Knox-Doku oder sowas, das finde ich ja mal ganz, ganz krass, wenn das ist ja eine richtige Doku dann, wenn das dann, wo ja auch so viel falsch gegangen sein soll und so weiter, aber immer so ein Rest Zweifel bleibt ja am Ende dann doch über, ne? Also so, ist jetzt einfach so viel schief gegangen, war sie es nicht doch und hin und her. Das finde ich ja auch ganz krass, also diese Fehler auch. Und dann bleibt ja trotzdem so ein gewisser Zweifel. War das jetzt doch der Mörder oder ist doch da jetzt auch wieder was schiefgegangen oder wir werden es nicht erfahren? Das habe ich immer dann so ein bisschen noch.
Es sind ja alle irgendwie traumatisiert am Ende. Also das ist ja, das macht ja was mit den
sowieso.
Leuten. Am Ende ist es so, dass sozusagen auch noch eine Generation der Familie, die Frau im Zweifel gar nicht gekannt haben, trotzdem traumatisiert sind.
Auch das, ja.
Das ist klar. Ja. Und du hast fast da erstmal wieder Vertrauen zu einer, ich würde vermutlich wegziehen. Ja. Oder bei jedem, der mich für verrückt gehalten hat, erstmal eine Parade vorm Haus machen. Ja. Also wirklich wochenlang. Ich würde jeden Sonntag einen Finger zeigen. Ja. Ich würde, also vermutlich bin ich jemand, der sich ich würde einen Kredit aufnehmen, um sich jedes Werbeplakat im Umkreis von 20 Kilometern zu leisten und da wochenlang die Leute wirklich darauf hinweisen, wie scheiße sie sind.
Und ich fände es gut und würde dich unterstützen. Ich würde ein Crowdfunding aufmachen.
Siehst du, gab es ja damals auch nicht Crowdfunding.
Auch nicht. Scheiße.
Die Welt ist doch nicht besser, also schlechter geworden.
Ja, ja, ist es wirklich so. Wie konnten die Leute überleben? Aber auch zu diesem Film gibt es ja eine Doku und anlässlich dieser Verfilmung, ne, ja, wurde die dazugepackt, genau, sozusagen, ne? Ja, eine dreiteilige Dokumentation, Eiskalte Spur.
Du merkst schon, das sind immer sehr, sehr brachiale Titel.
Ja. Ja, 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 sehr, sehr hochtrabend, sehr pathetisch. Diese Doku beleuchtet dann natürlich die wahre Geschichte, ist klar, rund um die Görde-Mörde.
Die Görde-Mörde. Oh, sehr pietätlos, Entschuldigung, liebe Familie. Ich sag nicht mehr.
Aber es ist, ich wollte gerade sagen, es ist ein zu niedlicher Reim für die Sache tatsächlich. Die Görde-Mörde und das Verschwinden von Birgit Meier, im Film eben Barbara Neder. Unter anderem kommen da Zeitzeugen noch zu Wort, wie der Bruder der Vermissten, Wolfgang Silaw, und deren Mann, Harald Meier. Und natürlich gibt es auch so Originalaufnahmen von den Ermittlungen quasi. Ich weiß nicht, was hatten die da schon? Fernsehberichte und wahrscheinlich irgendwelche Tonaufnahmen und Filmaufnahmen, wie auch immer.
Aktenzeichen XY,
unter anderem, genau, auch aus, genau, Aktenzeichen ist XY. Da kommt dann Originalmaterial her. Das finde ich ja auch wieder spannend. Und Fotos,
ja, man hat in der Serie auch gesehen, wie die das drehen für Aktenzeichen XY. Wie die ein Kamerateam zu der Mutter, okay, der Vermissten schicken und die so ein Foto hochhält.
Ja.
Warum die das nicht XY genannt haben, da hieß die Serie irgendwie Vermisst oder Verschwunden oder irgendwie so. Und man, ja, dachte, okay, sich, hey, nenn's doch, wir wissen doch alle, worum es geht.
Wie es jetzt ist, ja, ja, und, ja, ja. Ach, ist ja spannend, das ist ja richtig Meta-Ebene auch.
Ja, es ist ja, es sind ja 6,50 Minuten oder im Fernsehen waren es, glaube ich, 3 abendfüllende, okay, Spielfilme.
Spielfilme.
Aus Schlesien, ja, es ist, ach, das war
Ruski.
Hammer.
Krass. Ah. Ja, ich merke, du bist richtig dabei.
Ja,
ja, großartig.
Hanno Koffler, der hat auch bei Beat mitgespielt. Der spielt nämlich den Hauptverdächtigen und macht das so ekelhaft. Bäh. Ich muss jetzt eine andere Produktion mit Hanno Koffler gucken, damit ich diesen Ekel...
Ja, ja, ja,
das macht das auch ekelig.
Krass.
Ganz
krass. Aber das ist, wenn der das hervorrufen kann in einem Zuschauer, der ihn ja trotzdem auch noch von anderen Rollen kennt und denkt, ich muss dieses Bild jetzt wieder loswerden, ist ja Wahnsinn, oder? Das finde ich, also das ist ja deine große Klasse auf jeden Fall.
Ja, und der Ex-Mann oder der Mann hat dann auch irgendwann eine neue Frau, aber die haben keine Kinder. Ja. Und also da sind ganz viele Stränge der Familie, langwierig, nachträglich, wie auch immer, beeinflusst durch das Verschwinden.
Ja.
Und die Tochter ist komplett, natürlich, zieht sich zurück. Und ja, die Rolle wird halt so ein bisschen überdramatisiert, finde ich, weil die wohnt dann sozusagen ganz zurückgezogen mit abgehangenen Scheiben in irgendeiner kleinen Wohnung und ist komplett zerstört. Da glaube ich, also da liegt die Wahrheit vermutlich in der Mitte. Aber Hammer. Ja. Die Darsteller, die sind
Wahnsinn.
Das ist eine Qualitätsserie, wo man sonst sagen würde, wenn das jetzt, sagen wir mal, das wäre jetzt eine schwedische Produktion und bei Netflix würden alle sagen, ach, wie geil ist das denn? Das ist so ist so rough und catchy und man denkt sich, nee, das ist eine ARD-Produktion. Ja. Und die ist einfach immer wieder, wie wir das schon hatten mit dem SWR, mit Nachtstreife, es gibt jetzt immer wieder Produktionen, wo man sagt, okay, die haben schon mitbekommen, es gibt einen neuen Standard von Produktion.
Ja.
Und da...
Ja, geil.
Wahrscheinlich war das auch wieder sackteuer, aber es hat sich gelohnt. Weil das kannst du in 10 Jahren super auch noch angucken.
Geil. Siehst du, und dafür sind wir ja da, oder bist du da, dass du ja die Perlen der öffentlich-rechtlichen Mediatheken hier wie ein Perlentaucher raustauchst und an die Oberfläche verfrachtest.
Luft anhalten.
Dafür bist du ja da. So.
Nächste Woche rote Rosen.
Perlentaucher bist du schon.
Und Mona, eine Frau, so, steht sich im Weg.
Genau, das wäre der Titel meiner Serie, du hast es erfasst. So, und wo wir bei deutschen Serien sind, die werden nicht nur immer besser, sondern auch immer beliebter. Das war eine Überleitung, das macht mir niemand so schnell nach. Netflix, die deutschen Serien werden 2020, sind auf dem Vormarsch und zwar vor allem oder auch international. Also deutsche Serien landen immer in diesen Top-10-Listen in vielen Ländern auf der ganzen Welt. Zum Beispiel Barbaren, Dark, Unorthodox, Biohackers, How to Sell Drugs Online Fast und Freud.
Das war österreichisch.
Die Serie... Ja, gut, dann lassen wir den mal außen vor.
Shoutout!
Genau. Und Barbarin hat es zum Beispiel in 91 Ländern in diese Top 10 geschafft. Und generell ist die Serie die zweiterfolgreichste nicht-englischsprachige Serie weltweit geworden. Und auch die dritte Staffel von Dark, die ja auch rund um Berlin gedreht ist,
ja,
schaffte es in 85 Ländern in die ersten 10 Plätze der besten Listen und landet auf dem 10. Platz der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Produktionen international. Schon gut. Schon Wahnsinn.
Ich liebe Barbarin.
Also man merkt, ich liebe Barbarin und man merkt, wir können also langsam auch produktionstechnisch und swag-technisch, wie man so schön sagt, auch mal mithalten.
Niemand sagt
mit den international Leuten.
Nicht mal Barbarin.
Eben. Nicht, ja. Barbarin swag technisch.
Und heute sehen Sie auch die Mona live aus Zwickau, ist sie wieder zugeschaltet.
Ich kann mit meinem eigenen Neologismus nicht mehr
sie
mithalten.
Sie hat Neologismus gesagt, sie ist heute richtig klug am Sein.
Aber hallo, ich habe ein neues Wort gelernt und das verwende ich jetzt ganz häufig. Schön. Also ich merke quasi die pure Spannung in dir und in deinem Vortrag, Marcel. Herzlichen Dank dafür. Ich finde, du hast mich richtig gecatcht heute.
Solange ich Mona, dich, alten Eisbrocken, noch catche, dann habe ich es geschafft. Ich bin also wirklich, ich bin im Grunde genommen die Caroline Reiber deiner volkstümlichen Seele.
Genau so ist es. Ich hätte es nicht besser sagen können. Siehst du, deswegen bist du der Comedian.
So.
Schön.
Als Oberförster des Totenwaldes kann ich nur sagen, ich vergebe 4 von 5 geheimen Räumen mit Dirty Pornomaterial auf VHS.
Oh Gott. Ich möchte es nicht.
Es ist herrlich.
Ich möchte es wirklich nicht.
Es ist herrlich.
Nicht. Das ist schwierig. Wobei, was ich nur empfehlen kann an dieser Stelle, sind Marcel Manns Instagram-Stories. Da geht es auch pornös zu. Muss man jetzt auch mal sagen. Anders pornös, aber auch pornös.
Das ist auch in den Top 10 der Instagram-Stories gelandet. Meine, ja. Ich habe ja noch, ganz ehrlich, ich habe ja noch diverse Tage vor mir. Wir sind ja erst bei Tag 15.
Ja.
Und ich bespreche, oder 16, ist wie auch wann auch immer ihr es hört. Ich bin jeden Tag hart am Produzieren.
Ja, jeden Tag wird also ein neues Türchen an Marcels Sexkalender aufgemacht und jeden Tag bin ich überrascht, was es für zahlreiche und kreative Möglichkeiten gibt, dieses darin Enthaltene anders einzusetzen. Komplizierter hätte ich es nicht ausdrücken können, aber das war ein Teaser. Also wer jetzt nicht deine Stories guckt, das ist wirklich, es ist sehr lustig. Ich wollte dir auch schreiben, dass es sehr lustig ist, aber ich habe mich leider verschrieben und es ist einfach nicht richtig rausgekommen.
Ja, ich habe es gelesen und das war auch sehr lustig.
Aber du weißt, ich bin dein größter Fan. So. Folget also nicht nur Marcel Mann auf Instagram, sondern folget uns vor allem auf den Podcast-Plattformen, wie ihr das, also wo ihr das auch immer gerade hört, Spotify, Apple oder wo auch immer. Und da gibt es also einen Folgen-Button und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald es eine neue Folge von uns Watchlist gibt. Und da freuen wir uns sehr. Und ansonsten, genau, Marcel Mann folgen, Moderatorin Mona folgen und uns ganz viele Nachrichten schreiben und vertaggen, dass ihr uns hört und wie ihr uns gerade hört. Und dann teilen wir das natürlich auch gerne. Und ansonsten auch immer gerne weiter sagen, hey, hör doch da mal rein, ihr kleiner Schnuffelhase. Das ist ein cooler Podcast, da geht's um Serien. Da findet jeder seinen Geheimtipp, ne?
Genau. Und wenn der Lockdown vorbei ist, kann man das auch gerne wieder in Gruppen in den Schulbibliotheken dieses Landes hören.
Zusammen sich einkuscheln und hören. Und ansonsten
in Stonewashed Jeans.
Genau, wie man es halt so macht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche?
Genau, vermutlich.
Ja.
Ja, haltet euren Discman in Greifnähe.
Nochmal aufladen, nochmal drüber wischen feucht und dann hören wir uns nächste Woche, ja?
Genau.
Bis dann. Adieu.
Italienisch.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.